Guten Abend und herzlich willkommen beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4, heute Abend von und mit Pro Regenwald. Mein Name ist Martin und in der heutigen Sendung wollen wir ein Thema aufgreifen, das uns in letzter Zeit alle beschäftigt hat. Manche prügelten sich darum, andere mussten auf der Suche nach Nachschub mehrere Märkte abklappern. Die Rede ist natürlich von Klopapier. Wir wollen heute aber nicht über Sinn und oder Unsinn des Hamsterns sprechen, sondern auf die Geschichte, Kultur und Herstellung von Klopapier und anhand mehrerer Beispiele zeigen, welche ökologischen Folgen die Produktion haben kann. Und wir wollen von unseren heutigen Gästen Christine, Johanna und Simon natürlich auch hören, worauf wir beim Kauf von Toilettenpapier achten sollten. Wohl kaum jemand hätte natürlich gedacht, dass wir mal im Supermarkt stehen und das Regal mit dem Toilettenpapier leergefegt ist, aber so oft wie nie zuvor wird in den letzten Wochen über Toilettenpapier geredet. Der eine hamstert es, die nächste schreit im Supermarkt, weil die Kassiererin ihr nur eine Packung mitgeben will. Ganze Berge von Klopapier müssen sich in Wohnungen befinden. Gleichzeitig sind Recyclinghöfe geschlossen und die Papierhersteller klagen, dass ihnen langsam der Rohstoff ausgeht. In Kanada müssen die Sägewerke wegen der Corona-Krise schließen und es fehlt der Rohstoff für die weitere Produktion von Zellstoff für Toilettenpapier. Wird das Klopapier tatsächlich irgendwann knapp? Wie wird es überhaupt hergestellt? Darüber sprechen wir gleich mit Christine. Wir sind zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Christine von Pro Regenwald und der Frage, wie viel Toilettenpapier brauchen wir und wie wird es hergestellt? Christine, dich hat die Frage umgetrieben, wie Klopapier hergestellt wird, wie viel wir eigentlich verbrauchen und hast dazu in den letzten Tagen einiges recherchiert, Leute und Abfallentsorger befragt und dabei auch Neues erfahren. Fangen wir mal mit dem Verbrauch an. Wie viel Klopapier brauchen wir denn hier in Deutschland?
Hallo Martin, der Umsatz im Segment Toilettenpapier beträgt in Deutschland 2020 etwa 1,7 Milliarden Euro. Pro Person sind das etwa 20 Euro und 9,9 Kilo pro Jahr. Und das Papier mit mehreren Lagen ist das, das am beliebtesten ist. Wenn es zusätzlich billig ist, wird es gekauft. Der Anteil an Toilettenpapier aus Recyclingpapier beträgt nur ungefähr 24%.
Okay, dass es unterschiedliche Arten Toilettenpapier gibt, das kennen wir vom eigenen Einkauf. Wie unterscheiden sie sich tatsächlich? Kannst du da was zur Herstellung sagen?
Toilettenpapier kann man entweder aus Primärfasern oder aus recyceltem Altpapier herstellen. Toilettenpapier besteht wie alle anderen Papierprodukte zum größten Teil aus Zellulose. Zellulose wird aus Holz gewonnen. Das Holz wird gehäckselt und durch Dämpfen aufgeweicht. Dann werden Chemikalien hinzugefügt und die Masse weiter aufgeweicht. Im letzten Schritt wird der entstandene Zellstoff mit weiteren Chemikalien gebleicht, danach entwässert und zu weißem Frischfaserpapier weiterverarbeitet. Grob lässt sich sagen, dass aus Nadelholz Zellulose mit langen Fasern entsteht. Der Stoff wird dadurch reißfest. Damit er nicht kratzt, muss Kurzfaserzellulose aus Laubbäumen zugefügt werden. Die Mischung hat ein Verhältnis von 15% langen und ungefähr 85% kurzen Fasern und wird zum Rohstoff für das Toilettenpapier. Die Produktion vom Endprodukt Toilettenpapier sieht dann folgendermaßen aus. In einem Häcksler wird die Zellulose in Fasern zerfetzt und mit Wasser zu einem Brei verdünnt. Der Brei besteht aus 99,7% Wasser und nur 0,3% Zellulose. Die Masse wird in dünnen Schichten getrocknet, so entsteht Papier. Die einzelnen Lagen werden verleimt und können bedruckt oder geprägt werden. Alle 12,5 cm wird es gelocht, damit man es leicht abreißen kann. Eine Rolle hat 200 Blatt. Zum Schluss werden die Rollen verpackt und manchmal sogar mit einem Duft versehen.
Gilt diese Art der Herstellung auch für das Recyclingpapier oder unterscheidet sich die Herstellung?
Beim Recyclingpapier ist der Produktionsprozess recht ähnlich. Allerdings ist der Rohstoff in diesem Fall Altpapier. Aus alten Zeitungen und Verpackungen werden die einzelnen Fasern herausgelöst. So entsteht ein Papierbrei, aus dem durch sogenanntes De-Inking die Farbreste herausgezogen werden. Der Rohstoff für Recyclingpapier besteht aus Sekundärfasern. Frischfasern aus Holz braucht man hierfür nur in einem sehr geringen Anteil. Die recycelten Fasern müssen mit weitaus weniger Chemikalien behandelt werden. Bei Frischfaserpapier bräuchte man deutlich mehr. Bei der Produktion von Recyclingpapier wird etwa die Hälfte an Energie und mindestens ein Siebtel Wasser gespart. Durch weniger Energie spart man natürlich auch CO2-Emissionen und durch weniger Holz wird der Wald geschont.
Dann braucht man aber für dieses ganze Recyclingpapier natürlich auch entsprechend Altpapier. Woher kommt das denn, dieses Altpapier, das dafür benötigt wird? Sammeln wir so viel Altpapier hier?
Nein. Hier in München haben wir zwar Altpapier in der blauen Tonne und die Abfallwirtschaftsbetriebe München, also die AWM, kümmern sich um das Ausleeren. Allein 2018 wurden in München 88.000 Tonnen Altpapier gesammelt, die dann zu privaten Sortieranlagen im Stadtgebiet und ins Umland gefahren werden. Viele Papierhersteller importieren aber zusätzlich Altpapier aus anderen Ländern, weil das in Deutschland gesammelte für die Produktion des ganzen Papiers nicht ausreichen würde. In den letzten Jahren ist um Altpapier ein richtiger Preiskampf entstanden, besonders seit die Nachfrage nach Papier vor allem in China deutlich ansteigt. Die Papierindustrie in Deutschland setzte 2018 ungefähr 76% Altpapier in der Produktion ein. Das Mehr an Papierkonsum relativiert die Zahl allerdings wieder. 2018 wurden in Deutschland 22,7 Millionen Tonnen Papier hergestellt. Die Altpapierquote lässt sich kaum noch erhöhen. Höchstens, wir würden es schaffen, unseren Papierverbrauch wieder zu senken.
Wenn das Altpapier dann gesammelt ist und dann in diesen Sortieranlagen landet, wie geht es da mit dem Altpapier dann weiter?
Zuerst werden die Papiere der unterschiedlichen Qualitätsstufen voneinander getrennt. Im Altpapier gibt es Papiere, die aus Primärfasern bestehen, genau wie welche mit Recyclinganteil. Die Papierqualitäten werden zuerst in Weiß-Braun-Trennung sortiert. Das sortierte Papier wird an Papierfabriken weiterverkauft, die wieder neue Produkte daraus produzieren. Einer der Abnehmer für weißes Altpapier aus München ist die finnische UPM, die in Schongau eine Papierfabrik laufen lässt. Im Rahmen von De-Inking wird Tinte und Farbe aus dem Altpapier entfernt. Dann lässt sich grob sagen, dass aus Zeitungspapier wieder Zeitungspapier gemacht wird. Papier für Zeitschriften besteht oft aus einer Mischung von Recycling und Frischfasern und aus dem weißen Papier aus der Aktenvernichtung wird dann meist das Recycling-Toilettenpapier produziert.
Du hast jetzt schon verschiedene Verwendungsbereiche aufgezählt. Kann man denn sagen, wie oft sich Papier wiederverwenden lässt?
Bisher ist davon ausgegangen worden, dass man eine Papierfaser 6 oder 7 Mal recyceln kann. Erst dann verliert sie ihre Fähigkeit, sich mit anderen Fasern wieder zu einem Blatt verbinden zu lassen. Jetzt wurde aber in Laborversuchen festgestellt, dass wenn man den Recyclingprozess verändert, selbst nach 25 durchgeführten Zyklen die Faserlängen und Festigkeit Eigenschaften der Fasern sich nicht signifikant verändern. Dazu müssen lediglich kartonfremde Verunreinigungen und Störstoffe minimiert werden. Das heißt, die unterschiedlichen Altpapierqualitäten müssen genauer erfasst werden, als es bisher der Fall ist. Egal, ob man Papier aus Primärfasern oder recyceltem Altmaterial verbraucht, gilt für Toilettenpapier trotzdem ein einfaches Prinzip. Es wird nach einmaligem Benutzen einfach weggeworfen. Wenn man das weiß, sollte man sich überlegen, ob ein Produkt wie Hygienepapier nicht viel mehr ans Ende der Recyclingstufen gestellt werden sollte. Erst wenn die Fasern im Recyclingprozess so kurz davor sind, unbrauchbar zu werden, sollte man sie wirklich am Ende zum Klo runterspülen dürfen. Und auf gar keinen Fall sollten Bäume dafür gefällt werden, damit sie dann ins Klo geworfen werden.
Nachdem wir jetzt also grob wissen, wie das Toilettenpapier hergestellt wird und wie das mit dem Altpapier funktioniert, wollen wir gleich mit Christine darüber sprechen, ob es denn für die Kaufentscheidung der Leute wichtig ist, woraus ihr Toilettenpapier ist. Zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. Wir widmen uns in der heutigen Sendung dem Toilettenpapier und haben von Christine schon gehört, wie es produziert wird und dass die Verwendung von Toilettenpapier aus Recyclingpapier die ökologisch deutlich sinnvollere Variante ist, als Frischfaserpapier zu nutzen. Das wollen wir jetzt aber noch etwas vertiefen und zunächst mal wissen, ob die Verschwendung von Holzfasern wirklich eine Rolle spielt bei der Kaufentscheidung der Menschen. Christine, du hast dazu in den letzten Tagen einige Leute befragt. Was haben sie dir denn geantwortet?
Ganz unterschiedlich. Es war eine recht kurze und vor allem keine repräsentative Umfrage. Die Antworten waren trotzdem recht vielfältig. Manche waren sogar ziemlich deutlich, was ihnen besonders wichtig ist, wenn sie Toilettenpapier kaufen.
Ich kaufe kein Ökopapier. Ich will vierlagig und weich.
Einer der Befragten meinte, dass er sich nicht bewusst entscheidet. Er nimmt Toilettenpapier, das auf ihn keinen kratzigen Eindruck macht. Die Farbgebung von Recyclingpapier würde aber auf ihn wirken, als wäre es raues Papier. Wieder ein anderer hat deutlich gemacht, wir kaufen die günstigste Packung, die kein Recyclingpapier ist. Einfach so. Grund gibt es keinen. Aber wenigstens hat die Hälfte der Befragten Recyclingpapier gekauft. Manche haben die Entscheidung bewusst getroffen und kaufen es seither immer. Andere kaufen es einfach, um Geld zu sparen, weil es das billigste Toilettenpapier ist, das im Laden angeboten wird.
Also ich kaufe immer das Recyclingpapier, weil das überhaupt nicht teurer ist und weil es überhaupt keinen Grund gibt, ein anderes zu kaufen. Auf die Marke schaue ich nicht, nur dass es Recycling-Öko ist.
Nur eine von den Befragten kauft es nicht allein aus ökologischen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Sie will keine überflüssigen Bleichmittel im Hygienepapier.
Umweltschutz scheint bislang also noch nicht bei allen Leuten bis auf die Toiletten vorgedrungen zu sein. Wie sich unser Verhältnis zum Klopapier entwickelt hat und welche Eigenheiten in der Nutzung sich herausgebildet haben, wollen wir gleich mit Johanna besprechen. Zurück beim Ökomagazin Rainbow und Klopapier und der Frage, wie wir darauf kamen, Klopapier überhaupt zu nutzen. Was nutzten wir früher und was ist für uns beim Klopapier besonders wichtig? Johanna, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben die Menschen mit Beginn der Corona-Pandemie angefangen, Klopapier zu hamstern. Gab es zuvor sowas schon mal?
Die Hamsterkäufer befürchten natürlich vor allem eins, einen Toilettenpapierengpass. Eine vergleichbare Toilettenpapierpanik ist bereits 1973 ausgebrochen. Als japanische Frauen die Hoffnung auf Frieden und Wohlstand durch Inflation, Umweltprobleme und die Ölkrise gefährdet sahen. Auch in den USA gab es 1973 eine Klopapierkrise mit wochenlangen Hamsterkäufen und leeren Ladenregalen. Schuld daran war damals allerdings kein Virus, sondern eine Late-Night-Show. Mitten in der Ölkrise trat Talkmaster Johnny Carson in seiner beliebten Tonight-Show vor die Kameras, um das Publikum zu warnen. Nicht nur Benzin sei knapp, sondern eben auch Klopapier, was immer mehr aus den Supermarktregalen verschwinde. Das Studiopublikum brach in Gelächter aus, wie man sich vorstellen kann. Aber Carson bekräftigte, jetzt lachen sie noch, es gibt eine akute Verknappung von Toilettenpapier in den Vereinigten Staaten und dass wir aufhören müssten, es zum Schreiben zu benutzen. Carson fiel es selbst sichtlich schwer, dabei ernst zu bleiben. Denn tatsächlich gab es keine Klopapierkrise in den USA. Allerdings noch nicht. Denn ab dem nächsten Tag gab es sie und sie hielt über Wochen an.
Wir reden vom Klopapier, als wäre es ein Produkt, das schon immer da war und ohne das wir scheinbar auch nicht überlebensfähig sind. So lange kann es das doch aber noch gar nicht geben, oder?
Industriell hergestelltes Klopapier gibt es tatsächlich seit 1857. Aber auch heute noch gibt es weltweit Millionen von Menschen, die aus Mangel oder aus Gewohnheit zu anderen Mitteln greifen. Das erinnert an die weit verbreitete Methode der Gesäßreinigung im Mittelalter. Hier verwendete das einfache Volk eben das, was gerade greifbar war. Und wenn es nicht gerade die linke Hand war, dann eben Lumpen, Blätter, Moose oder auch Abfall. Lediglich die wohlhabendere Bevölkerung konnte es sich leisten, sich mit Stofflumpen, Schafswolle oder Spitzentüchern zu säubern. Diese wurden im Anschluss von Waschfrauen gereinigt. Bei den alten Griechen war die Reinigung des Hinterteils nicht immer eine sanfte Angelegenheit. Das Pessoi stellte das Äquivalent zum heutigen Klopapier dar. Darunter fallen Tonscherben oder auch Steine. Archäologen haben Überreste davon entdeckt. Dagegen war es bei den Römern üblich, einen Schwamm um das eine Ende eines Stockes zu wickeln. Dieses war auch bekannt als Xylus fongium. Getränkt wurde das Schwämmchen mit einer Essig- oder Salzwasserlösung. Ein Archäologenfund im Nordwesten Chinas lässt darauf schließen, dass die Einheimischen vor 2000 Jahren sogenannte Hygienestöcke, also Holz- oder Bambusstöcke, die mit Stoffen umwickelt waren, verwendeten. Die Idee, bereits benutztes Papier als Mittel für die Säuberung zu gebrauchen, stammt ebenfalls von den Chinesen. Im Jahre 1391 erhielt der kaiserliche Hofstaat erstmals 720.000 Einzelblätter Toilettenpapier als Jahresvorrat. Die kaiserliche Familie verwendete 50.000 Blätter, die zusätzlich mit einem besonderen Duft versehen waren. Dabei war ein Blatt einen halben Meter groß und wurde auf Reisbasis produziert. Das war also das erste Klopapier in der Geschichte.
Und wie kam es dann von den Römern und den Chinesen letztlich zu uns?
Und zwar war es so, dass 1857 der US-Unternehmer Joseph Gaetti das erste Toilettenpapier industriell herstellte. Zu diesem Zeitpunkt war es blattweise zugeschnitten und in einer Box erhältlich. Es wurde mit Aloe getränkt, dieses sollte nämlich Hämorrhoiden vorbeugen. Seither gehört die Verwendung von Maisblättern, Versandhauskatalogen und anderen Provisorien der Vergangenheit an. 1880 brachten die Brüder Scott das erste auf Pappzylinder gewickelte Toilettenpapier auf den Markt. Und in Deutschland eröffnete die Klopapier-Ikone Hans Klenk 1928 seine erste Toilettenpapierfabrik in Ludwigsburg. Er stellte Rollen mit 1000 Blatt Raum-Krepppapier her. Die Hackle-Rollen waren alle perforiert. 1972 stellte die Firma dann erstmals zweilagiges Klopapier her. Und 12 Jahre später gab es bereits dreilagiges, nach dem Vorbild des deutlich weicheren Tissue-Papiers aus den USA. Vorerst war dieses allerdings nur in Westdeutschland erhältlich. Ab 1977 gab es dann auch feuchtes Papier im Handel. Das sogenannte Hackle-Feucht stellte ein mit einer pH-neutralen Lotion getränktes Papier dar, das zwar zunächst gewöhnungsbedürftig, aber deutlich hygienischer war. Allerdings wurde es von den Kanalisationsbetreibern gar nicht gern gesehen, weil es von der Entsorgung her schwierig ist. Normales Toilettenpapier ist dagegen zunächst nassfest und löst sich später in der Kanalisation schnell auf.
Wir haben gehört, dass die meisten Leute darauf achten, dass es besonders weich ist, das Klopapier, wenn man von Krepppapier gehört hat und Ton und Stein, ist das vielleicht verständlich. Was gibt es noch für Besonderheiten beim Klopapiergebrauch?
Heutzutage ist entscheidend beim Kauf von Klopapier die Faserlage, aber eben auch die Nassreißfestigkeit und auch die ideale Perforation. Aber die Leute in Europa legen auf unterschiedliche Sachen Wert und die Hersteller passen ihre Produktion an die unterschiedlichen Kundenwünsche in den verschiedenen europäischen Ländern an. Während Italiener Klopapier mit besonderem Aufdruck mögen, sind auffällige Verzierungen bei den Deutschen weniger gefragt. In deutschen Haushalten findet man hauptsächlich Klopapier mit lediglich einer dezenten Papierprägung. Auffallend ist, dass Toilettenpapier in Südeuropa deutlich härter ist und aus maximal zwei Lagen besteht, wohingegen der durchschnittliche Bundesbürger möglichst weiches, am besten samtenes Papier kauft. Dieses ist wahrscheinlich auch die Erklärung für die unterschiedlichen Toilettenpapiergewohnheiten. In Italien wird das Papier zusammengeknüllt, während ein Deutscher dieses eher faltet oder wickelt.
Wir sind also eher Falter oder Wickler und wir mögen es weich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welches Holz macht unser Klopapier schön weich? Wo kommt der Rohstoff für das Toilettenpapier, das wir nutzen und hamstern, überhaupt her? Aber auch, was bewirkt die Produktion und was hat sie für Folgen? Darüber sprechen wir gleich. Guten Abend beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 mit Pro Regenwald. In unserer heutigen Sendung befassen wir uns mit dem neuerdings als weißes Gold bezeichneten Klopapier. Vor den Nachrichten sprachen wir über Geschichte, Kultur und Herstellung von Klopapier. Jetzt wollen wir im zweiten Teil der Sendung auf die Produktionsbedingungen eingehen. Christine, woher kommt denn das Holz für unser Frischfaser-Toilettenpapier? Holen wir das aus heimischen Wäldern?
Nein, 80% des Holzzellstoffes für die deutsche Papierproduktion werden importiert. Ungefähr die Hälfte des weltweit geschlagenen Holzes wird für die Papierproduktion verwendet. Das Holz stammt aus Wäldern der ganzen Welt, wobei wir in Deutschland das Holz für Toilettenpapier überwiegend aus Skandinavien und Südamerika beziehen. In Südamerika werden speziell hierfür von großen Papierkonzernen auf riesigen Gebieten Eukalyptusplantagen angelegt. Je niedriger die Umweltstandards sind, desto einfacher haben es die Konzerne. Im schlimmsten Fall wird zuerst Regenwald abgeholzt, danach entstehen auf der jetzt freien Fläche Eukalyptus-Monokulturen. Der Grund für den Anbau von Eukalyptus ist aber schnell erklärt. Er wächst schnell.
Ist das der einzige Grund, nur weil er schnell wächst? Da müsste es doch eigentlich auch heimische Arten geben.
Naja, wir haben ja schon über die Bedeutung der Fasern fürs Toilettenpapier gesprochen. Und Eukalyptus Als Laubbaum hat sehr kurze Fasern und macht das Papier weich und flauschig. Gerade deshalb wird Eukalyptus besonders gerne für die Produktion von Hygienepapieren eingesetzt.
Ich dachte bislang, dass es Eukalyptus nur in Australien gibt.
Ja, denken viele. Aber die Hälfte unseres Eukalyptus kommt aus Südamerika, direkt aus Eukalyptusplantagen, für die Regen weit abgeholzt wurde. Eukalyptus kommt in der Natur eigentlich nur in Tasmanien und in einem kleinen Teil am südöstlichen Rand von Australien vor. Erst durch die Menschen wurde der Baum auf der ganzen Welt verbreitet.
Es wird also Regenwald abgeholzt und dann kommt da eine Plantage mit Eukalyptus drauf. Welche Folgen hat das denn?
In den Plantagen selbst gibt es natürlich keine Artenvielfalt. Heimische Pflanzen und Tiere verschwinden, ganz einfach, weil ihnen der ursprüngliche Lebensraum genommen wird. Es entstehen in den neuen Plantagen grüne Wüsten an Stellen, an denen es vorher artenreiche Ökosysteme gegeben hat. An manchen Orten verliert die indigene Bevölkerung ihren Lebensraum. Wenige von ihnen finden am Ende wirklich Arbeit in den Plantagen. Die lokale Bevölkerung verarmt, gerade in den Ländern mit den niedrigen Sozialstandards. Und dann haben Eukalyptusbäume zusätzlich noch einen hohen Bedarf an Wasser. In diesen Regionen führt das zur Absenkung des Grundwasserspiegels. Die Region trocknet aus. Zusätzlich entstehen noch Schäden durch den Einsatz von Düngern und Pestiziden.
Gibt es denn gegen diese Art des Wirtschaftens und die Plantagen Widerstand der betroffenen Bevölkerung vor Ort?
Ja, es gibt Widerstand und der ist auch sichtbar. In Uruguay zum Beispiel will der finnische Papierhersteller UPM jetzt seine Baumplantagen sogar erweitern. Er plant dort eine zweite Zellstofffabrik. 2,1 Millionen Tonnen Zellulose sollen alleine in der neuen Fabrik dann pro Jahr produziert werden. Die globale Nachfrage nach Zellstoff steigt immer noch an. Auf der Website von UPM kann man dazu Folgendes lesen. Der Executive Vice President Bernd Eikens traf sich kürzlich erst mit chinesischen Kunden. Er sagt ganz offen, dass die chinesischen Kunden bereits sehnsüchtig auf die Inbetriebnahme der neuen Anlage warten. Er erklärt weiter dazu, sie würden sich freuen, wenn wir das Projekt beschleunigen und früher abschließen könnten. Es ist erfreulich, dass schon jetzt eine hohe Nachfrage nach den Produkten der neuen Fabrik besteht. Dem Erfolg des Projekts steht diesbezüglich nichts mehr im Wege.
Also ist alleine China schuld daran, wie die Zustände sind?
Auf der Website findet sich die Schätzung, dass die Zellstoffnachfrage weltweit jährlich um 3% steigen wird. Sie erwarten gute Marktaussichten. Zitat von der Website ist hier: Wachstumstreiber sind die zunehmende Urbanisierung und die steigende Kaufkraft der Mittelschicht, insbesondere in den Entwicklungsländern. UPM sieht vor allem in den asiatischen Ländern und eben insbesondere China, aber auch in Afrika einen Anstieg der Nachfrage nach Hygiene, Verpackungs- und Spezialpapieren. Eikens betont aber auch, dass in den Industrieländern die Marktaussichten für Zellulose nicht schlechter sind. Holzfasern werden dort als Rohstoffe für Produkte genutzt, die fossilbasierte Kunststoffe ersetzen sollen. Er erkennt zusätzlich Chancen im demografischen Wandel hier. Dazu sagt er, mit zunehmendem Alter der Bevölkerung wächst die Nachfrage nach faserbasierten Produkten wie Windeln und anderen Hygieneprodukten.
Super, Zellstoff aus Uruguay für jeden von uns. Warum aber gerade der Anbau von Eukalyptus in Uruguay?
Uruguay bietet sich mit seiner Graslandschaft als Standort für die neue Megafabrik einfach an. Schon in der Vergangenheit konnte UPM die Anzahl der eigenen Holzplantagen dort systematisch erhöhen. Außerdem verspricht UPM sich viel von den sogenannten Synergieeffekten, die zwischen den beiden Werken dann nutzbar wären. In der neuen Fabrik können die Personal- und Finanzverwaltung des bereits vorhandenen Werks genutzt werden. Für die ausgehenden Zellstofflieferungen werden vorhandene Schiffe und dieselbe Logistik genutzt. Aus diesen Gründen scheint sich für UPM die Investition von 2,7 Milliarden US-Dollar zu rentieren.
Wir kennen das auch von hier. Große Projekte sind meist mit Protesten und Widerstand verbunden. Wie das in Uruguay ist, besprechen wir gleich. Hier sind wir wieder beim Ökomagazin Rainbow mit Pro Regenwald. Wir hatten gerade vor der Musik über die Pläne einer finnischen Papierfabrik zur Ausweitung seiner Eukalyptusplantagen in Uruguay gesprochen. Nun gehen solche Prozesse Großprojekte selten ohne Widerstand über die Bühne. Christine, wie sieht das in Uruguay aus?
Direkt vor Ort gibt es viel Kritik am Bauprojekt. Es gibt Proteste, Petitionen, Solidaritätsaufrufe. Durch das Projekt werden Kosten und Schäden verursacht werden, die die Bevölkerung vor Ort dann selbst schultern muss. UPM selbst thematisiert weder die Kosten und Schäden, die vor Ort verursacht werden. Aber unzählige Studien, die die Gegner des Projektes aufzählen, sprechen eine völlig andere Sprache. Die Schäden, die die Monokulturen mit sich bringen, sind vor Ort schon jetzt nicht zu übersehen. Die Aktivisten haben erkannt, dass Monokulturen CO2 viel schlechter speichern, als es die ursprüngliche Graslandschaft gekonnt hätte. Außerdem wird die Biodiversität des Ökosystems der Prärie dort immer geringer. Fische und Vögel verlieren ihren Lebensraum, invasive Arten ziehen an ihrer Stelle in das ehemalige Ökosystem der Prärie erst ein. Die Plantagen entfernen irreversibel Nährstoffe und Mineralien aus dem Boden. Und das Wasser stellt die Region vor ein besonderes Problem. Hauptwasserquellen werden mit Pestiziden, Nitraten und Phosphor kontaminiert und reduziert. Der Grundwasserspiegel sinkt in Uruguay schon nachweislich seit 1994 durch die industriellen Eukalyptusplantagen. Wahrscheinlich werden zusätzliche 60.000 bis 90.000 Hektar Plantagen benötigt, damit die Holznachfrage der Fabrik bedient werden kann. Die Projektgegner vor Ort in Uruguay erwarten, dass das Megaprojekt von UPM signifikante Umwelt-, soziale und kulturelle Schäden verursachen wird. Sie bezeichnen den Bau schon jetzt als Schritt in die falsche Richtung. Während UPM 2,7 Milliarden investiert, muss die Regierung von Uruguay 4 Milliarden für den Aufbau der Infrastruktur um die Fabrik herum bereitstellen. Der Konzern ist in Uruguay teilweise sogar steuerbefreit und kann vor Ort das Wasser kostenlos nutzen. Die Kosten für die Schäden wird nicht UPM tragen, sondern muss von den Menschen vor Ort getragen werden.
Das ist jetzt eine ganze Liste an Kritikpunkten. Wie äußert sich denn das Unternehmen selbst dazu?
Naja, UPM sieht die Kritik wohl nicht als berechtigt. Sie erklären sich in aller Deutlichkeit zum Klimaschützer und zum Stärker der biologischen Vielfalt, weil sie ja Bäume anbauen. Sie bezeichnen sich als Konzern, der den Weltmarkt mit einer breiten Palette an verantwortungsvoll hergestellten Eukalyptus-, Birken- und Weichholzzellstoff für verschiedene Einsatzbereiche beliefert. Die Gegner von UPM bezeichnen solche Aussagen natürlich als Greenwashing.
Dann hoffe ich mal, dass irgendwie sich auch hier viele Leute finden, die den Widerstand gegen dieses Projekt unterstützen. Es ist Uruguay aber nicht das einzige Beispiel, sondern auch in Chile gibt es Schwierigkeiten mit Zellstofffabriken.
Ja, in Chile gibt es weitere Beispiele. Es gibt ein Unternehmen mit dem Namen Arauco, das genau wie UPM mit der nachhaltigen Produktion von Zellstoff wirbt. Arauco sieht sich als Teil der nachhaltigen Forstwirtschaft und genau wie UPM als Klimaschützer. Auf ihrer Website erklären sie sich sogar als CO2-neutral im Jahr 2020. Arauco bietet viele Produkte an, die sogar das sogenannte FSC-Label haben, das heißt ein Zertifikat für nachhaltige Waldwirtschaft.
Also FSC kennen einige vielleicht. FSC steht für Forest Stewardship Council und soll eigentlich, wie du schon sagtest, Zertifikate für nachhaltige Waldbewirtschaftung vergeben. Wir haben auch in dieser Sendung schon immer wieder mal über den FSC und Schwierigkeiten berichtet, die es mit dem Label gibt und wie Unternehmen und Methoden, die angewendet werden, eigentlich nachhaltig sein sollten und aber doch nicht sind und gegen die Richtlinien des FSC verstoßen. Die Vorstellung, ein FSC-zertifizierter Wald sei völlig unberührte Natur, trifft natürlich ebenso wenig zu wie die Vorstellung, aus dem Wald würde nur ganz wenig Holz entnommen. Und auch die Vergabe des Labels an riesige Plantagen ist sehr kritik- und fragwürdig.
Ja, allerdings, das FSC-Label sollte eigentlich nicht an Plantagen vergeben werden, die auf der Rodung von Wald basieren. Im Fall von Arauco in Chile kann man den Widerspruch schnell sehen, weil die Grundflächen, auf denen Arauco in Chile wirtschaftet, schon vor 1993, also vor der Gründung des FSC, gerodet wurden, kann der Konzern trotzdem die FSC-Zertifizierung beantragen. Gerade in Chile wurden schon seit den 80er Jahren ein Drittel der Naturwälder in Plantagen umgewandelt. Viele dieser Flächen sind heute dennoch FSC-zertifiziert. In Chile sind der kleine und der große Süden die wichtigsten Gebiete für die Holzgewinnung. Aber genau dort liegen die Siedlungsgebiete der Mapuche, die sich vehement gegen den Landraub durch die Forstwirtschaft und staatliche Repression zur Wehr setzen. Die Mapuche besetzen ihr Land und streiten für ihre Rechte. Die Aktivisten kämpfen gegen Waldrodung und vor allem gegen die Übernahme ihrer Heimatgebiete. Allein die Landkonflikte, die es in Chile gibt, erlauben eine FSC-Zertifizierung eigentlich nicht. Seit Arauco bekannt gegeben hat, dass sie im Süden von Chile eine neue Megazellulosefabrik bauen wollen, gibt es wieder Proteste. Auch bei dieser Vergrößerung ist absehbar, dass die Indigenen, wie auch beim Beispiel vorher aus Uruguay, die Schäden tragen werden müssen.
Angesichts der jetzt von dir geschilderten Situation in Uruguay und Chile, was empfiehlst du mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Worauf sollte man beim Kauf von Papier und insbesondere eben Hygienepapier achten?
Eigentlich ist es ganz einfach. Es reicht nicht aus, FSC-zertifizierte Produkte zu kaufen. Das Label ist nicht unkritisch als Kaufempfehlung zu sehen. Gerade Hygienepapiere, also insbesondere Toilettenpapier, sollten ausschließlich aus Recyclingpapier bestehen. Ausnahmen sollte es nur im medizinischen Bereich geben. Holzfasern, die wertvoll und gut zu recyceln sind, dürfen einfach nicht nach nur einmaliger Benutzung unwiederbringlich verloren gehen.
Was kann man zusätzlich noch machen? Worauf kann man noch achten?
Na, du kannst als Käufer ausschließlich Recycling-Toilettenpapier kaufen. Dabei ist es am besten, auf das Zeichen des blauen Engels zu achten, weil bei der Aufbereitung von Altpapier durch den Reinigungsprozess Chemikalien ausgeschleust werden, tut man sich zusätzlich einen Gefallen. Außerdem wird nach der Benutzung das Wasser weniger belastet. Und über allem gilt natürlich, wenn man weniger Primärfasern verbraucht, bleiben die Bäume in den Wäldern und der Wald bleibt erhalten.
Wie notwendig diese Empfehlung ist, wird auch angesichts unseres nächsten Beispiels deutlich. Dafür müssen wir aber gar nicht so weit reisen. Wohin es geht, dazu gleich mehr. Wir sind noch einmal zurück beim Ökomagazin Rainbow auf LoRa 92,4 und den Folgen der Herstellung von Toilettenpapier. Hallo Simon, wir haben eben gehört, wie die Zustände in der Papierproduktion in Südamerika sind, mit allen negativen sozialen und ökologischen Folgen. So weit müssen wir aber eigentlich gar nicht in die Ferne schweifen, denn auch in Europa gibt es massive Kritik am Wirken der Papierindustrie. Insbesondere Finnland und Schweden geraten dabei immer wieder in den Blickpunkt. Beide Länder sind Heimat einiger der größten Papierhersteller der Welt und natürlich auch großer Waldgebiete. Du hast dir die Kritik an einem dieser Papierhersteller genauer angeschaut. Das ist ein Unternehmen, das hier die wenigsten wahrscheinlich vom Namen her kennen, seine Produkte dagegen fast alle. Um wen handelt es sich denn da?
Das schwedische Unternehmen heißt inzwischen Essity. Zuvor waren sie als SCA bekannt und Essity ist der mit Abstand größte Konsumtücherproduzent in Europa und der zweitgrößte weltweit. Essity kennen hier wahrscheinlich wirklich die wenigsten, aber die bekanntesten Marken sind Tempo und Zewa.
Warum stehen Sie denn für Ihren Umgang mit Wald so in der Kritik?
Essity wird direkt mit der Abholzung kritischer Waldflächen in Verbindung gebracht. Ungefähr ein Fünftel von den Waldflächen, aus denen Essity sein Rohholz bezieht, sind sogenannte High-Value Forest Landscapes und 96% davon stehen unter keiner Form des Schutzes.
Das musst du uns jetzt kurz genauer erklären, weil wahrscheinlich die wenigen der Zuhörer wissen, was unter High-Value Forest Landscapes zu verstehen ist.
Rund 60% der Wälder in Schweden sind noch zu jung, um geerntet zu werden. Deshalb baut die Holzindustrie Druck auf, um den noch verbliebenen herkömmlichen Wald Schwedens auf den Wald zugreifen zu können. Von diesen Waldgebieten stehen aber lediglich 4,7% unter Schutz. Die schwedische Regierung hat die nationale Waldbehörde aufgefordert, einen neuen Plan zu entwickeln, um diese Wälder zu schützen. Und diese nationale Waldbehörde listet den Schutz des produktiven Waldes, insbesondere des borealen Nadelwaldes, als eine seiner Prioritäten auf. So wurden nun 366 sogenannter High Value Forest Landscapes, kurz HVFL, von der Nationalen Waldbehörde identifiziert. Und diese Gebiete bedecken jeweils mindestens 1000 Hektar und sind von großem Wert für die Erhaltung der Biodiversität. Die HVFLs machen über 5,9 Millionen Hektar borealen Nadelwaldes aus, das meiste davon ungeschützt. Obwohl immer mehr HVFLs identifiziert werden, geht die Abholzung durch die Papierunternehmen weiter.
Und das Material für Toilettenpapier und andere Hygienepapiere stammt dann überwiegend aus solchen Waldgebieten.
Genau, SCTs Vorgänger SCA Hygiene kaufte im Jahr 2016 insgesamt 5,3 Millionen Tonnen Fasern und 2,4 Millionen Tonnen davon waren recycelt, 2,9 Millionen Tonnen dagegen vom frischen Holz aus den Wäldern. Von 54 Holzfabriken, die SCA mit Rohholz beliefern, liegen 14 in der Region des borealen Nadelwaldes in Finnland und in Schweden. Unter den Betreibern der Fabriken befindet sich auch SCA selbst. So produziert beispielsweise eine der Fabriken im Norden Schwedens 430.000 Tonnen Holz im Jahr. SCA möchte die Produktion auf 900.000 Tonnen im Jahr erhöhen. Dafür werden 4,5 Millionen Kubikmeter Holz gebraucht. Die Erhöhung der Produktion wird mit steigender Nachfrage begründet. Die Zulieferer von SCA haben insgesamt die Kontrolle über 5,8 Millionen Hektar Wald und dazu kommen 2 Millionen Hektar, die unter der Kontrolle von SCA selbst sind.
Sind denn schon Folgen durch die bisherige Abholzung der borealen Wälder zu beobachten?
Ja, durch die massive Abholzung gelten in Schwedens Wäldern bereits 1300 Tiere, Pflanzen, Pilze und Flechten als bedroht. Lediglich 3% des Waldes stehen unter Schutz. Darüber hinaus bedroht die Abholzung auch das Leben der indigenen Bevölkerung der Samen in den betroffenen Gebieten. Ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebensunterhalts besteht nämlich aus dem Halten von Rentierherden. Diesen Rentierherden fehlt durch die fortschreitende Abholzung Gebiete zum Grasen. Vor allem im Winter sind sie darauf angewiesen, Blätter von den hängenden Flechten zu essen, da der Boden mit Schnee und Eis bedeckt ist. Dabei lassen die Holzfirmen aber das offizielle Recht der Indigenen, innerhalb der ausgewiesenen Weideflächen zu grasen, außer Acht. Nicht zuletzt beeinträchtigt auch die Aufforstung der abgeholzten Gebiete das Leben der Sami. Denn die Firmen pflanzen vor allem die dort nicht natürlich vorkommenden Holzkiefer an. Diese beeinträchtigt nicht nur das Wachsen der hängenden Flechten, sondern zwingt die Rentierhüter auch dazu, große Umwege mit ihren Herden zu nehmen, da sie durch die Holzkieferplantagen nicht durchkommen. Im Zeitraum von 1973 bis 2014 hat SCA 300.000 Hektar Holzkiefer gepflanzt. Die Nationale Gesellschaft der Sami, SSR, beklagte bereits 2008 das Anpflanzen der Holzkiefer. Doch SCA sieht keinen Grund, damit aufzuhören.
Gibt es ja für alles in der EU und weltweit eigentlich Umweltstandards. Gibt es die eigentlich auch für diese Unternehmen? Also müssen die sich an irgendwas halten?
Naja, SCTs Grundsätze für Zulieferer werden scheinbar nur unzureichend umgesetzt. So schreibt sich das Unternehmen eine Lieferkette frei von Umweltzerstörung und Verletzung der Menschenrechte zu. Vor allem HZV-Wälder und die Indigenen sollen nicht beeinträchtigt werden. SCT will, dass alle Rohmaterialien FSC oder PEFC zertifiziert sind. Jedoch erfüllt lediglich die FSC-Zertifizierung annähernd die Standards verantwortungsvoller Forstwirtschaft. Denn die PEFC-Zertifizierung setzt keinen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt voraus. So wird die Erhaltung wertvoller Natur oder der respektvolle Umgang mit indigenen Völkern nicht durch das Siegel sichergestellt. FSC-kontrolliertes Holz ist unzertifiziertes Material aus Quellen mit einem kleinen Risiko sozialer und ökologisch kontroverser Einwirkungen. Nichtsdestotrotz gibt es Fälle, wo das Material aus schützenswerten Gegenden kommt und indigene Rechte verletzt werden.
Wenn man all das, was du uns jetzt erzählt hast, so hört, was würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen?
Es ist ganz egal, um welche Firma oder Marke es letztlich geht. Natürlich sind die Produktionsbedingungen und die Quellen ihrer Rohstoffe bei manchen besser und vertrauenswürdiger als bei anderen. Aber für Klopapier, Küchentücher, Papiertaschentücher, also die ganzen Papiere, die nur einmal verwendet werden und dann entsorgt werden, gibt es nur eine Alternative: Recyclingpapier. Es gibt keinen sinnvollen Grund, intakte Wälder abzuholzen, um daraus ein Wegwerfprodukt zu machen.
Das Fazit des heutigen Abends ist also, egal ob wir es Hamstern oder Horten, Toilettenpapier sollte immer und grundsätzlich nur aus Recyclingpapier gekauft werden. Es schont Wald, Umwelt, Klima und verhindert sogar Landrechtskonflikte. Und damit sind wir aber auch schon am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich bedanke mich noch einmal bei Christine, Johanna und Simon für ihre interessanten Einblicke rund um Toilettenpapier weltweit sowie die Erkenntnis, dass Recyclingpapier in allen Belangen besser abschneidet als Frischfaserpapier. Für weitere Hintergründe und Informationen rund um Papier und noch vieles mehr möchte ich euch die Website www.pro-regenwald.de ans Herz legen. Bis zum nächsten Mal.